Guten Morgen. Das kam ja richtig dynamisch. Ich muss mich mal ganz kurz sortieren. Ich war auf dieses Ende gerade nicht vorbereitet. Ich habe gedacht, der Manuel macht noch weiter. Der war gerade so in Fahrt. Ja, herzlich willkommen in der Ekklesiagemeinde Langfeld. Schön, dass ihr alle da seid. Meine Frau und ich sind zu Besuch bei Michael und dann kommt er nicht drum rum, mich dann immer zum Predigen einzuladen, weil wir abends so lange auf sind und er kann dann länger schlafen. Nein, das stimmt nicht. Ja, ich freue mich mal hier zu sein, mal wieder und möchte euch ein paar, das Thema heißt ja bei euch, unsere Gemeinde, mein Zuhause. Und der Michael hat mich gefragt, ob ich da auch irgendwas in petto habe und ich denke, ein paar Gedanken habe ich dazu. Vor ein paar Jahren hat mein Bruder, der in von uns aus gesehen einer verbotenen Stadt wohnt, nämlich Hannover, Hannover und Braunschweig, wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen Rivalität. Und jedenfalls haben seine Frau und mein Bruder, die haben meine Frau und mich eingeladen in ein Restaurant. Und das war so ihr Lieblingsrestaurant. Und das ist ein ziemlich teures Restaurant, aber das war uns ja egal, wir waren ja eingeladen. Und er hat vorher gesagt, dass er bezahlt. Das war gut so und das war wirklich sehr toll. Wir waren also richtig begeistert. Ich werde nicht sagen, welches Restaurant das ist, aus werbetechnischen Gründen und damit ihr nicht später auf die Idee kommt, da auch zu sein und ich euch dann da treffe oder ihr mir den Tisch weggenommen habt, aber darum geht es auch nicht. Also wir wurden richtig toll bedient, das war wirklich hervorragend. Das Essen war sagenhaft, der Wein auch und das war alles vorzüglich. Und als wir dann gegangen sind, stand für uns fest, da gehen wir wieder hin. Kann man sich denken, ne? Und dann habe ich so gedacht, also wahrscheinlich ist es sogar das Ziel dieses Restaurants, dass wenn man einmal da war, dass man wiederkommt. Kann man sich also so denken, ne? Und sicherlich, ich mache jetzt keine Umfrage, du brauchst auch nicht auf deinen Nachbarn zeigen, ist es euch auch schon mal so gegangen, ihr wart im Restaurant oder in der Imbissbude oder sonst irgendwo, habt ihr gegessen und es hat euch so gut gefallen und ihr habt gesagt, da gehen wir wieder hin, oder? Was? Ihr seid richtig interaktiv, das finde ich gut, also... Also ich frage euch jetzt nicht, aber ihr habt schon geantwortet und das war einfach gut und das muss wiederholt werden. Ich habe meine Predigt halten dürfen auf der Ekklesia-Jahreskonferenz in Krelingen und die war so gut, das muss ich einfach wiederholen. Ah, okay, die Witze, so kommen nicht immer so an. Also, nein, im Ernst, also so gut war sie auch wieder nicht, aber trotzdem, ihr kriegt sie trotzdem nochmal wieder. Ich habe gedacht, der Herr Spurgeon hat mal gesagt, das war den nannte man den Prinzen der Prediger, der hat gesagt, wenn eine Predigt es nicht wert war, sie zweimal gehalten zu halten, dann war sie es auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Und darum habe ich, nein, das ist ja nur ein Spaß, das hat er auch so gemeint, aber ich habe euch mal ein Thema mitgebracht, was mich auch selber angesprochen hat und ich möchte euch heute mal ein paar Gedanken über Gemeinde sagen, so, und zwar, warum Gemeinde, beziehungsweise wie sieht Gott eigentlich Gemeinde? Also ich maß mir jetzt nicht an, zu wissen genau, wie Gott Gemeinde sieht, aber in seinem Wort, in der Bibel, hat er dann doch so den einen oder anderen Satz fallen lassen über seine Gemeinde, über dein Zuhause. Und ich denke, die sind ganz, ganz interessant. Wenn ich an Gemeinde denke, muss ich euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Also ich war niemals in meinem Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe, in einer Gemeinde, außer ein einziges Mal bei einer Hochzeit. Ihr könnt euch mich wahrscheinlich nicht vorstellen als 18-, 19-Jährigen. Ich hatte ganz lange Haare, Lederklamotten, habe immer Drogen dabei gehabt. Man konnte ja nie wissen, was passiert. Und habe immer was dabei gehabt und dann hat meine damalige Freundin, meine jetzige Ehefrau, mich angerufen und hat gesagt, ach Cherie, nee, damals hat sie nicht Cherie gesagt, komm mal zur Hochzeit von meiner Tante, war das, glaube ich. Na gut, dann bin ich da hingefahren. Und das war so grausam, also schrecklicher konnte ich mir eine Beerdigung nicht mal vorstellen. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich immer was dabei hatte, was mir den Tag dann etwas verschönert hat. Ich bin dann in eine Zeltevangelisation mitgekommen und habe mich auf stehender Fahrt bekehrt. Also ich hatte überhaupt gar keine religiösen so Voreinsichten. Ich wusste nicht, wie so eine Gemeinde funktioniert. Ich wusste nicht, wie die Leute da so drauf sind. Und meine Frau und ich, wir sind dann in eine Gemeinde gekommen, in Braunschweig, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Und da waren 11 Menschen und gefühlt waren das so ungefähr, ich war 21, gefühlt war das Durchschnittsalter 75. Und 2 Teenager waren da, die haben gewartet darauf, dass sie endlich 18 werden, damit sie dann die Gemeinde verlassen können. Und dann haben wir so Gemeindeleben so kennengelernt und so, was mir am Anfang aufgefallen ist, und ich hoffe, ihr nehmt das so ein bisschen auch locker und leicht und vielleicht könnt ihr auch über euch selbst ein bisschen lachen und das ein oder andere passt auch vielleicht für euch, aber wahrscheinlich eher nicht. Also jeder, das ist mir schnell aufgefallen, jeder wusste, wogegen wir waren, aber kaum jemand wusste, wofür wir waren. Also wir wussten immer genau, wer was alles falsch macht, was alles verboten ist. Lachen war sowieso, also wenn nicht unter Strafe, aber doch war es schon ganz schön gefährlich. Ich erinnere mich, nach einem Gottesdienst hat meine Frau mal im Gottesdienst, also in der Gemeinde dann gelacht und jemand kam auf sie zu und meinte zu ihr, ob sie auch noch lachen würde, wenn sie verfolgt werden würde. Und dann haben wir mal so fallen gelassen, dass der Gottesdienst war immer Freitagabends, dass wir jetzt noch essen gehen würde und ich freute mich schon auf Miesmuscheln. Und dann hat mir jemand gesagt, dass man Muscheln nicht essen darf, das wären unreine Tiere. Wir hatten immer irgendwie unterschwelligen Streit, manchmal über Kleidung, manchmal über Meinung, manchmal über irgendwelche theologischen Sachen. Und übrigens an euch Damen, es ist bewiesen, das habe ich damals wirklich so gelesen, Jeans ist Männerkleidung. So, wisst ihr jetzt Bescheid? Gut, also wenn ihr nichts mitnehmt, heute, das wisst ihr jetzt. Dann gab es Streit über die Entrückung, über den Antichristen. Damals habe ich gelesen in einem wirklich christlichen Blatt, meine Damen und Herren, nach meiner biblischen Erkenntnis ist Josef Strauß der Antichrist, bitte weisen Sie darauf hin. Stimmt wirklich. Dann gab es Streit über Lobpreis und Anbetung, Geistestaufe, Israel begeisterte in der Gemeinde, die mit Schofarhörnern blasen wollten, Tanzeinlagen mit Flaggen und Bannern und. Wir waren ein richtig witziger Haufen. Ihr wahrscheinlich auch ähnlich, ne? Über was man sich alles streiten kann und was man alles witzig findet, was man unmöglich findet. Und trotzdem ist es so, ich habe viele komische Sachen mitbekommen, ätzende Situationen, die ich nicht nochmal erleben möchte, Streit, sogar laute Wortgefechte in Gottesdiensten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn jemand die Gemeinde verlassen hat, dann, und ich habe die anderen gefragt, warum ist derjenige gegangen, hatte ich 11 Gründe, weil der jedem was anderes erzählt hat und Dinge, die eigentlich so keiner miterleben sollte. Und trotzdem, ich hoffe, ihr seid da mit mir einer Meinung, liebe ich Gemeinde. Besonders liebe ich meine Gemeinde. Also euch natürlich auch. Ihr kommt so an zweiter Stelle. Aber Gemeinde ist für mich wie, das ist meine Familie, da bin ich zu Hause. Und da ist es halt so, ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil Gemeinde mein Zuhause ist. Und ich dahin gehöre, gehöre ich natürlich auch in guten und in schlechten Zeiten dazu. Ich gehöre dazu, wenn es Streit gibt und wenn es ganz toll läuft, wenn Stress da ist. Und Gemeinde ist einfach so total mein, also das ist unser Zuhause. Wir haben uns auf der Fahrt hier unterhalten, meine Frau und ich. Wir könnten uns niemals vorstellen, nicht in die Gemeinde zu gehen. Irgendwie zu sagen, jetzt haue ich ab. Das geht irgendwie nicht. Eher haue ich allen mal ein. Nee, das darf man hier so öffentlich nicht sagen. Und ich habe bei Peter Haas, weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Schriftsteller und Pastor, habe ich mal was Statistisches gefunden, und zwar 5 statistische Vorteile für die, die einer Gemeinde oder Kirche angehören. Also das ist so eine Umfrage gewesen, ihr könnt euch vorstellen, in God's Own Country in Amerika, und haben die Menschen mal so befragt, was sind die Vorteile von Menschen, die in eine Gemeinde gehen. Und ich möchte euch nicht im Unwissenden lassen und habe gedacht, ich bringe euch das mal mit. Der erste Vorteil ist der, es gibt ein bedeutsam niedrigeres Risiko, an Depressionen zu erkranken. Circa 22% weniger an Depressionen erkrankte Menschen als in der säkularen Welt. Also, weil in der Gemeinde ist es immer irgendwie fröhlich, ne? Und man hat ja ein Ziel und man hat eine Hoffnung und wir wissen, wo es hingeht und wir leben nicht einfach so drauf weg. Und darum ist das Risiko, an Depressionen zu erkranken, in den Gemeinden um 22% geringer. Zweitens, ein besseres Zeit- und Lebensmanagement. Menschen, die regelmäßig in eine Gemeinde gehen, haben bessere Fähigkeiten darin, ihr Leben und ihre Zeit zu ordnen. Habe ich gesehen, ihr wart alle super pünktlich. Ein paar nicht, aber so, die lernen ja noch. Möglicherweise liegt das daran, dass wir einem Gott nachfolgen, der uns rät, die Zeit auszukaufen. Gemeindezugehörigkeit schützt demnach auch vor dem Risiko, in Abhängigkeiten zu geraten, wie Drogen, Alkohol, zu viel Fernsehen gucken und so weiter. Drittens, haben wir ja gerade eben so ein bisschen mitbekommen, höhere Schulabschlüsse und mehr Bildung. Höhere Bildung, mehr Lesen, bessere Schulabschlüsse hängen direkt mit Gemeindezugehörigkeit zusammen. Weil ihr als Eltern, ne, ihr seid ja immer so bedacht darauf, dass aus euren Kindern was wird und ihr passt immer auf und dass sie richtig gute Bücher lesen. Viertens, ein bedeutend niedrigeres Risiko zu sterben, also eine höhere Lebenserwartung. Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, Christen sterben zu 100%. Nicht, dass irgendeiner sagt, ich habe hier so eine Theologie aufgestellt, ne? Christen sterben nicht. Wir sterben zu 100%, genau wie Nicht-Christen. Sie leben aber im Durchschnitt länger. Das mag daran liegen, dass wir gesünder leben. Und das heißt sogar, es gibt wirklich Studien, die sagen, wer einmal in der Woche zum Gottesdienst geht, lebt offensichtlich gesünder. Und jetzt kommt was, und das habe ich nicht aufgeschrieben, das ist aus der Studie, also ihr könnt euch die selber mal besorgen, wenn ihr wollt. Fünftens, zur Gemeinde dazu gehört, ein besseres Sexleben. Oh, jetzt wird es aber still. Eine jüngst geschehene Umfrage ergab, dass es eine größere Anzahl des Großen bei Frauen gab, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Das stimmt mit einer Umfrage überein der Stanford Universität von 1940 und einer Umfrage aus dem Jahre 1970. Sind das nicht tolle Gründe, zur Gemeinde zu gehen? Jetzt könnt ihr mal nicken oder so. Ich habe... Wie bitte? Ja, ich befrag dich oder deine Frau nachher. Warte mal. Ich habe euch so Zettel mitgebracht. Falls ihr durch den Nebeneingang gekommen seid, habt ihr die wahrscheinlich nicht bekommen. Da ist der Bibeltext drauf, um den es heute gehen soll, wo wir mal nachgucken wollen, wie Gott Gemeinde sieht, wie sein Herz ist. Und wer noch einen haben will, kann den gerne von mir bekommen. Ich würde den so. Da sind einfach nur der Bibeltext drauf und so ein paar Gedanken, wie Gott Gemeinde sieht. Ich lese das mal vor aus Hebräer 10, die Verse 19 bis 22 aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hier sind so ein paar sehr interessante Verse über Gemeinde und wie Gott sie sieht. Der Schreiber des Hebräerbriefes, man weiß nicht genau, wer das ist, vielleicht der Apostel Paulus, aber sicher ist das nicht, macht aber nichts, ist trotzdem der Brief an die Hebräer und steht trotzdem in der Bibel. Und hier erklärt uns der Schreiber so in etwa die Sicht, wie Gott die Gemeinde sieht. Und der erste Punkt ist, Gott sieht die Gemeinde oder die Gemeinde ist total wichtig. Warum also Gemeinde und warum sollte Gemeinde mein Zuhause sein? Weil Jesus für die Gemeinde gestorben ist. Das ist der alles entscheidende Punkt. Der Schreiber sagt hier, dass wir an der Hoffnung festhalten sollen. Ich weiß nicht, ob du mal darüber nachgedacht hast, was Hoffnung eigentlich ist, was Hoffnung bedeutet. Manche sagen, ja, ich hoffe, morgen wird gutes Wetter. Andere sagen, ich hoffe, dass ich noch alt und grau werde oder ich hoffe, dass dieses und jenes passiert. Und das verbindet man oft mit diesem vagen Denken und Wünschen, dass irgendetwas in Erfüllung geht, was man sich vorgenommen hat oder was man erwartet. Eine Schwester von uns, die hat mal gesagt, Hoffnung ist was ganz anderes. Also wenn wir, diese Hoffnung heißt, wenn ich heute Abend sterbe oder einen Autounfall habe und dann zu Tode komme, dann bin ich bei Jesus. Ist das so? Das ist unsere Hoffnung. Aber das ist nicht so wie, ja, ich hoffe, dass ich dann bei Jesus bin. Ich hoffe, es gibt gutes Wetter, sondern das ist was anderes. Das bedeutet, für die Jüngeren unter uns oder Halbjungen, ich bestelle jetzt was bei Amazon und am Montag ist das da. Und ich weiß, dass das dann da ist. Und wenn es nicht Montag kommt, dann kommt es Montagnachmittag. Und das ist die Hoffnung. Es ist nicht so, dass ich so ins Vage oder ins Blaue rein denke, naja gut, das wird vielleicht so sein, ne? Und wenn ich noch ein bisschen mehr wünsche, dann wird es in Erfüllung gehen. Sondern die Hoffnung, an der wir festhalten, ist die, wir wissen ganz genau, wenn wir zu Jesus Christus gehören und wir verlassen auf irgendeine Art und Weise diese Welt, dass wir bei Jesus sind. Jetzt könnt ihr mal so Amen sagen. Das ist was das Erste ist, dass wir diese Hoffnung haben. Und Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Darum ist Gemeinde so unglaublich wichtig. Jesus Christus, wir wissen das so aus Johannes 3, Vers 16, also hat die Welt geliebt, Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Und das dürfen wir mit Fug und Recht so auf uns beziehen. Aber wenn wir an Gemeinde denken, dann müssen wir uns das einfach so vor Augen halten. Die Gemeinde, das ist der Organismus, das ist das Zuhause, das ist die Organisation, für die Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Und könnt ihr euch ja vorstellen, wenn jemand für etwas sein Leben gibt, wie wertvoll demjenigen das auch ist. Man sagt ja immer, ne, der Wert wird einer Sache wird dadurch bestimmt, was ein anderer bereit ist, dafür zu bezahlen. Ne? Also wenn du irgendwie ein tolles Auto hast oder sonst irgendwas und es gibt 3 oder 4 Leute, denen gefällt das und dann bieten die sich gegenseitig hoch, dann ist denen das einfach wert, das zu bezahlen. Und Christus hat sein Leben für die Gemeinde geopfert. Es mag ganz viel geben an der Gemeinde, was uns nicht gefällt, ne? Und da gibt es mit Sicherheit was wir mit unseren Augen sehen, was verbesserungswürdig ist. Sie ist schwach, sie ist manchmal unvollkommen, es gibt Streit, Skandale, schlimme Dinge. Aber Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Und da habe ich mir so gedacht, macht sie das nicht unvergleichlich, die Gemeinde? Sollten wir dann nicht vielleicht noch wieder einen ganz anderen, neuen Blick so auf Gemeinde bekommen? Macht sie das nicht wertvoll? Ohne Konkurrenz gibt nichts, was ist wie die Gemeinde. Kein Verein, Kaninchenzüchterverein oder Sportverein, nicht mal Leverkusen, hier der Fußballverein. Kennt ihr ja, ne? Gibt's ja, ist ja ganz in der Nähe. Na gut. Und einer gab sein Leben für sie und sie ist gegründet auf dem Tod ihres Gründers sozusagen. Und manche sagen so, das kennen wir alle, Jesus ja, aber Gemeinde oder der Gandhi soll gesagt haben, also ich mag den Jesus, finde den gut, aber die Christen, also die Gemeinde finde ich nicht. Oder so Sprüche wie, ja, Gottes Bodenpersonal, ne, oder andere auf Englisch, save me from your servants, das habe ich selber gehört, nicht von mir. Es gibt alles so Sätze, ne, man sagt, ich weiß nicht, ob das auch so stimmt, aber zumindest ist es eine sehr große Anzahl, die Menschen, die sich als Christen bezeichnen und keiner Gemeinde angehören, ist die schnellstwachsendste christliche Organisation oder Gruppe der Welt. Die Leute, die sagen, nee, also Gott ja, Jesus und ich so vielleicht, aber Gemeinde will ich auf gar keinen Fall haben. Und jetzt müsst ihr euch mal so vorstellen, Jesus ohne seine Gemeinde. Also ich sage zu Jesus ja und deutet mir dann so Bibelverse um, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Daraus mache ich, wo ich und mein Fernseher versammelt sind. Ne? Da ist Jesus mitten unter uns und solche Sachen. Und dann überlegt man so und sagt, also Jesus ja, aber Gemeinde nein. Und wenn wir darüber jetzt mal so nachdenken würden, also du, ich habe das so ähnlich selber erlebt. Du bist verheiratet und du lernst irgendwelche Leute kennen, vielleicht deine Arbeitskollegen oder sonst irgendwelche Freunde und die sagen, du, dich finde ich total in Ordnung, aber weißt du, wenn wir uns treffen, deine Frau kannst du echt zu Hause lassen. Wer würde das denn mitmachen? Wer würde sagen, ja klar, wir können eine richtig tiefe Freundschaft anfangen, wenn du meine Frau nicht magst. Ne? Oder du kannst kommen, aber deine Kinder, die können draußen bleiben. Meine Eltern haben das so ähnlich gemacht, die mochten meine Frau nicht leiden. Und die haben das so ähnlich so zum Ausdruck gebracht und ihr könnt euch vorstellen, die Beziehung hat natürlich darunter gelitten. Also es geht nicht. Der Paulus beschreibt es so ähnlich in Epheser 5, ihr habt das auch auf dem Zettel, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er sagt ja, das bezieht er auf dieses Gleichnis bezieht er auf die Ehe. Und das andere ist eben, dass wir wieder erfahren hier, Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, weil sie ihm eben so wertvoll ist. Die Gemeinde ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und ihr habt noch einen Vers dort auf eurem Zettel, und zwar, als der Apostel Paulus sich verabschiedet von Ältesten der Gemeinde und weiß, also er wird diese Gemeinde nicht mehr betreuen können, er wird nicht mehr aufpassen können auf sie, sagt er, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, also auf die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat, sorgt für sie als gute Hirten, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Also Jesus Christus ist gestorben, sein Blut ist geflossen für die Gemeinde. Und das muss uns immer wieder neu so bewusst werden, so unvollkommen die Gemeinde ist und vielleicht auch, dass wir verletzt worden sind oder sonst irgendwas, dass wir manchmal merken, irgendwie gefällt uns das nicht mehr. Aber wir merken einfach, die Gemeinde ist, für die Gemeinde ist Jesus gestorben. Sie ist ihm so unendlich wichtig, dass er sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Das ist nicht mehr dieses Universelle, dass man so sagt, das darf man auch für sich nehmen bei der Errettung. Jesus ist für mich gestorben, aber bei der sozusagen Universalität der Gemeinde ist es so, er ist für die Gemeinde, für jeden Einzelnen gestorben. Also wer neben dir sitzt, links und rechts, hat genauso Anteil, wenn er zur Gemeinde gehört, an dieser Errettung wie du auch. Der zweite Gedanke ist der, dass du ein wichtiger Teil von ihr bist, von der Gemeinde. Das habt ihr bestimmt in diesem Jahr schon 130.000 Mal gehört. Der Michael ist ja immer auf der Suche nach Mitarbeitern und möchte euch immer wieder motivieren. Du bist doch wichtig und du gehörst zur Gemeinde. Aber wenn du das jetzt mal so aus der Perspektive Gottes siehst, dass Gott dich so sieht, dass er sagt, ja, also erstmal ist mein Sohn für diese Gemeinde gestorben, für diese Leute hier in Langenfeld und für die Leute in Braunschweig und Hannover und wo auch immer. Das ist meine Gemeinde, für die ist Jesus Christus gestorben. Und in dieser Gemeinde sind Leute, die sind mir ganz, ganz, ganz wichtig. Die sind ein wichtiger Teil von dieser Gemeinde. Die gehören nicht einfach irgendwie so lose dran und beobachten das von draußen, sondern du bist nicht irgendein Teil, sondern du bist wichtig und du bist wertvoll. Es gibt so viele Christen, die sich immer fragen, was sie von der Gemeinde bekommen. Kennst du das auch? Also die Gemeinde, also so Pastoren, die kennen das ja, ne? Also am Sonntag kommen die Leute, die Geschwister in die Gemeinde und dann muss, die Predigt muss so gut sein, also bitte seid mir nicht böse, dass ihr heute so enttäuscht werdet, aber die Predigt muss so gut sein und davon muss ich die ganze Woche zehren. Und stell dir mal vor, die Predigt wäre jetzt einmal nicht so gut und du kriegst dann so nur so ein bisschen was zu essen und dann musst du die ganze Woche durchhalten, bis nächste Woche. Das kann ja Gemeinde gar nicht leisten, ne? Der Gottesdienst kann ja nicht so sein für dich, dass du einmal in der Woche zum Gottesdienst gehst und dann die ganze Woche, du isst ja auch nicht nur einmal die Woche. Das würden manche von uns ganz gut tun, aber wir machen das ja nicht. Sondern wie das mit dem Restaurant, ne? wir brauchen Nahrung, wir müssen uns ernähren und das ist deine eigene Aufgabe. Was deine Frage sein muss oder was unsere Frage sein muss, ist, wenn ich ein Teil dieses Ganzen bin, was ist denn mein Teil? Und wenn ich ein Teil und wenn ich weiß, was ich für ein Teil dieses Organismus oder dieser Gemeinde bin, was kann ich dazu beitragen, dass es weiterhin funktioniert? Und ich habe so überlegt, man träumt ja so seine eigenen Träume. Was wäre, wenn wir eine Gemeinde wären, wo alle mit Begeisterung mitarbeiten? Wo alle, jeder Einzelne, die Gemeinde finanziell mitträgt? Wo alle nur für das Gute und Segensreiche beten? Wo jeder so sagt, also ich bin die Gemeinde, ich will so unbedingt, dass es der Gemeinde gut geht. Ich will so unbedingt, dass Menschen gerettet werden. Ich will so unbedingt, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie wiederkommen. Wo alle dankbar sind, sich gegenseitig die Füße waschen und nicht die Köpfe. Wo wir uns tragen und nicht einfach nur ertragen. Und wo wir gemeinsam dafür einstehen, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Und stell dir mal vor, jeder Einzelne würde so sagen, also das ist, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich merke einfach, ich gehöre dazu, das ist der Teil, wo das ist meine Gemeinde. Ich merke das so oft bei uns auch in der Gemeinde, wenn die Leute sagen, was macht die Gemeinde eigentlich so in den Sommerferien? Oder was macht die Gemeinde zu Weihnachten? Und wenn der Sprachgebrauch dann wird, was machen wir eigentlich zu Weihnachten? Was bieten wir an in den Sommerferien oder sonst was? Dann merkt man, das ist ein Teil von dir. Das ist deine Gemeinde, du bist nicht einfach nur Zuschauer. Der Uwe Schäfer hat das mal irgendwann gesagt, das fand ich ein tolles Beispiel. Gemeinde darf nicht so sein wie im Fußballstadion, wo 22 Leute über den Platz laufen, die unbedingt mal eine Pause brauchen. Und 15.000 sitzen in den Rängen und gucken zu und kritisieren und essen Popcorn oder trinken Bier. Sondern dass alle auf das Spielfeld mit runterkommen und sagen, los, wir machen das gemeinsam. Wir bauen gemeinsam Gemeinde, wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Im Hebräer 10, 24 heißt es dann ja auch, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Dass wir gegenseitig uns wirklich ermutigen und sagen, komm, wir sind Gemeinde, das ist unser Zuhause, hier bauen wir alle mit. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man zum Beispiel in einem Haus ist und immer nur einer ist am Arbeiten. Und alle anderen sind nur am, das kennen ja wahrscheinlich die Hausfrauen unter uns, ne? Alle werfen ihre Sachen irgendwo hin und nur Mama ist immer am Hinterherlaufen und sauber machen. So darf das nicht sein. Und der dritte Gedanke ist der, Hebräer 10, 25 heißt es, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander um das und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also der Gedanke ist der, weil es die Zeit, in der wir leben, verlangt. Darum ist Gemeinde einfach so wichtig. Ich glaube, also der Schreiber des Apostels dieses Briefes, der hat diesen Brief geschrieben in einer Zeit, in der die Gemeinde eine sehr schwere Phase durchmachte. Die hat mit ganz viel Elan gestartet. Wir kennen das so aus Apostelgeschichte 1 und 2. Die war siegreich und es haben sich Menschen bekehrt und sie war voller Leben. Und alles war so richtig auf Wachstum angelegt und auf Sieg. Und sie haben ja auch letztendlich den ganzen Erdkreis umgekrempelt. Aber dann kommt eine schwere Zeit. Der Kaiser Nero fing an, sich auf die Christen einzuschießen. Wir kennen das alles aus Quo Vadis und vielleicht hast du auch mal ein Buch gelesen oder so. Und die Verfolgung ging los, Christen wurden verfolgt und es war einfach gar nicht mehr so einfach, Christ zu sein. So wie wir kennen das hier kaum. Für uns ist es ja eigentlich ziemlich einfach, Christ zu sein. Aber wir haben vorhin von Flüchtlingen gesprochen, für die wissen wir einfach, es ist sehr schwer, wirklich durchzuhalten. Und an solche Menschen hat der Schreiber das geschrieben. Es ist schwer, Christ zu sein. Ihr werdet verfolgt. Und darum gewöhnt euch gar nicht erst an, so die Zusammenkunft, das ist ja ein altes Wort, aber die Gottesdienste oder die Hauskreise oder Hausgruppen oder sonst irgendwas, bleibt nicht weg. Vielleicht kennst du das auch, also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, du meldest dich so, du merkst, mir ist das so gegangen, also ich bin mit jemandem durch die Stadt gegangen, habe so links in die Schaufenster reingeguckt und sah auf einmal einen Mann mit einem wahnsinnigen Bauch. Dachte, wer ist das denn? Ach, das bin ja ich. Okay, da muss was passieren. Dann habe ich mich beim Fitnessstudio angemeldet. Die Dame fragte mich, warum willst du Sport machen? Ich weiß warum. Gut, habe dann mitgemacht und bei mir ist es dann so, ich starte dann ganz euphorisch, kaufe mir die richtigen Sportklamotten, ne, und Getränke und Pulver und bin dann richtig voll dabei. Dann habe ich eine Grippe bekommen und wenn man Grippe hat, darf man ja keinen Sport machen. Das ist schlecht fürs Herz. Habe dann also ausgesetzt, dann war die Grippe vorbei, aber ich hatte Termine und irgendwann dann habe ich mir angewöhnt, nicht mehr zum Sport zu gehen. So wie ich mir vorher angewöhnt hatte, zum Sport zu gehen, habe ich mir das angewöhnt, jetzt gehe ich nicht mehr. Und so ähnlich ist das, habe ich das schon oft erlebt bei Menschen, die die Gemeinde irgendwie verlassen haben. Sie kommen einmal nicht zum Gottesdienst, irgendwas passiert, irgendeine Familienfeier oder sie kriegen Gäste und weil das Kochen ja so unglaublich aufwendig ist und man seinen Gästen ja das Beste bieten muss, bleiben wir halt zu Hause, warten bis alle um 12 dann vom Gottesdienst vielleicht sogar kommen, die Gäste, und dann werden sie bewirtet und nächste Woche ist noch irgendwie eine Feier von jemandem oder da war Samstag, war ich so lange auf und dann gehe ich nicht. Und irgendwann gewöhnt man sich an und auf einmal verschiebt sich so die ganze der ganze Fokus vom Kalender. Es ist nicht mehr so, dass man die Woche um den Sonntag rum plant. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das so. Also Sonntag ist so, das ist ganz klar, Sonntag gehen wir zum Gottesdienst. Der Kalender würde niemals irgendwie so aussehen, ja, Sonntag, da müssen wir erstmal noch die Küchenschränke aufhängen oder was weiß ich nicht, was man alles machen kann. Und dann verschiebt sich das und bei vielen habe ich dann so erlebt, dass es dann so war, ja, unausgesprochen, wenn ich noch Zeit habe am Sonntag, dann gehe ich auch zum Gottesdienst. Und ich glaube, das ist eine riesige Gefahr. Und der Paulus sagt das auch, wenn wir in einer Zeit leben, wo wir merken, dass so der Druck von außen kommt, umso mehr brauchen wir, dass wir uns treffen, dass wir uns ermutigen. Wir merken einfach, dass wir den eigenen Glauben bis zu einem gewissen Grad aufrechterhalten können, aber wir brauchen immer so den Zuspruch von jemand anders oder auch was der andere erlebt oder einfach zu sehen, ach, da sind andere auch noch. Und diese Gemeinschaft hat sowas, ja, sowas Unaussprechliches, was man nicht so fassen kann, wo man dann aber, wenn man merkt, wenn man zusammen war und gemeinsam Gottes Wort gehört hat oder zusammen gesungen oder gebetet hat, dass das wie so ein Energieimpuls ist in uns drin und wir dann wieder die nächste Strecke laufen können. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die jetzt hier zu der damaligen Zeit in Verfolgung lebten und die brauchten das einfach, wir brauchen einander und wir müssen füreinander beten. Und wir merken einfach, wenn wir uns das abgewöhnen, dass der Elan weg ist. Wer braucht das nicht, dass er immer mal wieder hört, hör mal, du musst auch deine stille Zeit mit Gott haben, du musst mal in der Bibel lesen. Wer braucht das nicht, wenn er hört, wie jemand anders sagt, und dann hatte ich die und die Probleme und dann hatte ich Schwierigkeiten und ich habe gebetet oder Michael oder Gerd oder irgendjemand und die in der Hausgruppe haben für mich gebetet und dann hat Gott wirklich so Erfolg geschenkt. Keiner von uns hat über eine ganze Strecke seines ganzen Lebens nur Erfolge. Keiner von uns hat nicht mal so Zeiten, wo man so sagt, oh, es ist ganz schön schwer, gläubig zu bleiben. Habt ihr das nie? Also ich bekenne das hier. Ich habe das ganz oft, also immer wieder, dass ich so richtig so merke, oh, Menschenskinder dranbleiben und ich brauche dann auch andere, ich brauche den Gottesdienst, ich brauche eine Predigt von jemandem anders oder einfach, dass ich sehe, oh, wir halten zusammen dran fest. Und darum sagt Paulus, gewöhnt euch das nicht an, bleibt den Versammlungen nicht fern. Die Zeit, was meint er, wenn er sagt, dass der Tag naht? Also, er schreibt das ja nicht abends, sondern er meint einen besonderen Tag. Was ist der Tag? Ich habe da mal so ein paar Gedanken drüber verloren. Was ist der eigentliche Tag, auf den er hinweist, wenn er sagt, umso mehr, also verlasst nicht die Versammlung, umso mehr der Tag naht. Ich kenne nicht deine Theorie darüber, vielleicht hast du das auch bis jetzt einfach so überlesen und hast gedacht, naja, so wichtig ist das nicht. Ich habe drei Gedanken dazu. Das mag sein, dass dieser Tag, dass der Schreiber damit meint, das eigene Ableben und die Begegnung mit Jesus. Also wir wissen alle, wir müssen alle irgendwann die Erde verlassen. Jeder von uns wird irgendwann mal sterben. Ne? Vielleicht wirst du ganz lieb einschlafen, vielleicht wirst du auch gar nicht so alt, vielleicht wirst du krank oder sonst irgendwas. Wir wissen es einfach nicht. Und trotzdem sagt er hier, dieser Tag kommt einfach auf uns zu. Für manche ist er noch ganz weit weg. Man sagt ja immer, junge Leute werden irgendwann mal sterben und ältere Leute müssen sterben. Also wir wissen einfach, ab einem gewissen Alter, die Fenster, sagt die Bibel, werden trübe, die Mahlsteine werden weniger brüchig. Ne? Das steht so in den Sprüchen. Und das ist einfach auch so. Der Zahnarzt und der Optiker, die können dann noch so ein bisschen was hinauszögern, aber wir merken einfach, die Hütte fällt langsam zusammen. Und wir wissen einfach das eigene Ableben. Und wie ist das dann? Wie sind wir vorbereitet? Ja, wie ist das so? Und die Gemeinde, das Zusammensein, das gemeinsame Erleben der Gegenwart Gottes ist ja so, dass das uns die Kraft gibt und diese Stärke gibt, dass wir wissen, wenn wir einmal sterben, dass wir bei Jesus sein werden. Wir werden ihm dann begegnen. Wir werden diese Erde verlassen, sagt die Bibel, und wir werden mit Jesus gehen. Und es ist doch wesentlich besser, wenn wir gut vorbereitet sind, oder? Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen und hast gesagt, also ich komme hier mal zum Gottesdienst, höre mir das mal an, so wie ich damals. Für mich war das klar, wenn es einen Gott gibt und ich denke, wir sind alle verpflichtet zu suchen, ob es ein höheres Wesen gibt, ob es einen Gott gibt, ob es einen Sinn im Leben gibt. Wir sind alle irgendwie verpflichtet, unser Leben nicht einfach so dahin zu leben, sondern zu suchen, was ist eigentlich der Sinn im Leben. Und wenn du noch nie gesagt hast, also was ist das eigentlich mit diesem Jesus? Und du hast es bestimmt hier oft schon gehört oder auch mal woanders gehört, Jesus Christus ist Gott und ist in diese Welt gekommen, ist für unsere Sünden gestorben, damit wir, wenn wir diese Erde verlassen, ganz kurz gesagt, dass wir auf Ewigkeit bei Gott sein können. Dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und das eigene Ableben ist der Tag, der uns allen irgendwann mal bevorsteht. Und wir müssen letztendlich uns darauf vorbereiten. Das Zweite kann sein, dass es darum geht, um die tatsächliche oder beziehungsweise sichtbare Wiederkunft Jesu. Im Thessalonicher habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber ich meine, das hatte ich euch sogar auf dem Zettel. Da heißt es, der Herr selbst, also Jesus, wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. unaussprechlich, kann ich jetzt in der Kürze gar nicht erklären. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Jesus wird einmal auf diese sichtbar zu dieser Erde zurückkommen. Das mal so als ganz kurze Sache. Und es mag sein, dass der Schreiber darauf hindeutet. Viele von uns, die schon lange gläubig sind, warten schon ganz lange auf diesen Tag. Die Leute damals, so vor 2000 Jahren, denen hat Paulus auch schon gesagt, achtet drauf, niemand weiß, wann dieser Tag sein wird. Irgendwann wird es mal so sein, wir nennen das so die Endzeit, ne, dass wir leben offensichtlich in der Endzeit und irgendwann wird es so sein, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wir Christen, das ist so unsere Hoffnung, das ist mit der Bestellung bei Amazon, da wissen wir nicht genau, wann sie kommt, aber sie wird kommen und Jesus wird irgendwann mal wiederkommen. Und das Schönste, denke ich, was sein wird, ist, dass er uns wiederkommt in dieser Erwartung und in dieser Haltung, wir bauen so lange Gemeinde und wir wollen so lange, dass Menschen Jesus kennenlernen, so lange, bis Jesus wiederkommt. Und darum sagt er, und darum bleibt dran, er kommt irgendwann wieder. Haltet fest, lasst euch nicht angewöhnen von irgendetwas, dass ihr nicht mehr zur Gemeinde geht, dass ihr irgendwie euch so absondert oder so sagt, naja, Jesus ja, aber Gemeinde nicht. Das ist der falsche Weg. Und der dritte Gedanke, dass dieser Tag ist, der Tag des ewigen Gerichts. Die Bibel lehrt, dass wir alle mal vor Gott stehen werden und dass wir alle mal so für das, was wir getan haben, das, was wir gelassen haben, dass Gott das alles aufgenommen hat und das alles weiß. Und er wird uns Fragen stellen und auf viele Sachen werden wir keine Antworten wissen. Und die wichtigste Frage, die da gestellt wird, ist die, ob unser Name im sogenannten Buch des Lebens steht. Und das ist, wenn wir unser Leben Jesus geben, dann werden wir eingetragen in so ein Buch, dann sind wir Mitglied. Und wer drin ist, ist fein raus. Okay, das ist auch wieder so zu schnell oder weiß ich nicht. Ich fand es jedenfalls witzig. Gut. Und wer zu Jesus gehört, der wird niemals mehr gerichtet werden. Der wird niemals mehr für das, was er Schlimmes in seinem Leben getan hat, die Strafe zahlen, weil Jesus Christus die Strafe dafür auf sich genommen hat. Weil Jesus für alles gestorben ist, was wir Schlimmes gemacht haben. Für alle unsere Gedanken, für unsere Taten. Und wenn wir zu Jesus kommen und wir ihn annehmen und wir annehmen, dass er für uns gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, dann werden wir in diesem Buch stehen und wenn wir vor Gott kommen, dann wird es so sein, das ist mein großer Wunsch, dass er sagen wird, du hast mir gerade noch gefehlt. Das habe ich schon mal erzählt hier. Und das ist so, was ich mir unheimlich wünsche, dass ich eines Tages vor Gott komme und ich habe so eine Ruhe, weil ich weiß, alles, was ich falsch mache und ich mache immer noch sehr viele Fehler, wenn ich zu Jesus komme und ihn um Vergebung bitte, dann wird es so sein, dass er sagt, ich habe dir vergeben. Ich habe für dich bezahlt am Kreuz auf Golgatha, du bist mein Kind. Und das sind so für mich Gedanken darüber, was die Tage sind. Also warum ich meine Gemeinde liebe und ich glaube, warum Gott seine Gemeinde liebt. Ich habe so viele Freunde in der Gemeinde. Ich habe Leute in der Gemeinde, die Jesus lieben. Und das finde ich so schön, auch in dieser Gemeinde. Ich war letztes Jahr mit meinem Sohn in Amerika und wir waren auf einer christlichen Konferenz. Und man trifft Leute und das Erste, worüber man sich unterhält, man hat auf einmal sofort ein Thema. Es geht um Jesus, es geht um seine Gemeinde, es geht um Gott. Und das ist einfach herrlich. Ich glaube, dass auch diese Gemeinde eine Liebe für Menschen hat. Ich glaube, dass diese Gemeinde auch ganz viele Schwächen hat, aber das macht sie sehr sympathisch. Aber sie hat auch sehr viele Sachen, die man besser machen könnte, genau wie alle anderen. Aber sie ist von Gott geliebt. Und ihr seid von Gott geliebt. Und darum möchte ich uns so ermutigen, ganz besonders einen oder anderen Gedanken einfach mitzunehmen. Jesus ist für seine Gemeinde gestorben. Das sollte uns immer wieder so vor Augen stehen und sie uns immer wieder neu wertvoll machen. Du bist ein ganz wichtiger Teil davon. Also du bist nicht einfach nur so da, um den Stuhl anzuwärmen oder sonst irgendwas wie Statistik in die Höhe zu treiben. Du bist richtig wichtig für die Gemeinde. Und die Zeit wird nicht einfacher. Für keinen von uns. Und darum ist es so wichtig, dass wir einer Gemeinde angehören und dass wir wissen, wo unser Zuhause ist. Ich habe die Freiheit, dass ich noch bitten dürfte, vielleicht kann irgendjemand ein bisschen Musik machen und dass wir zusammen aufstehen und ich würde gerne noch für euch beten. Genau, mit dem Aufstehen meinte ich genau jetzt, super. Wir haben noch 2-3 Minuten, denke ich, und möchte dir einfach so das nochmal ans Herz legen, während der Manuel ein bisschen spielt. Vielleicht können wir das so machen, dass wir mal einfach unsere Augen schließen, uns gar nicht mehr unterhalten, so diese Zeit mal so richtig so für uns nehmen. Und ich würde dir gerne 1, 2, 3 Fragen stellen. Und wir haben das bei uns in Braunschweig immer so, dass wir uns sagen, wir glauben, dass du heute Morgen nicht durch Zufall hier bist, sondern dass Gott wirklich einen Plan mit deinem Leben hat, dass du genau heute hier bist, weil Gott dich hier haben wollte. Ob du ihm gehörst, das heißt so an ihn glaubst oder auch nicht, aber Gott hat genau diesen Morgen geschaffen und so vorbereitet, dass du hier bist. Und es gibt 2 Dinge. Was hat Gott dir gesagt? Vielleicht bist du so enttäuscht von Gemeinde, vielleicht hast du so innerlich schon gekündigt, sagt man ja oft, vielleicht gefällt dir das alles nicht mehr, wie es auch vielleicht in dieser Gemeinde hier so gerade so ist. Vielleicht haben dich Menschen enttäuscht, vielleicht haben dich Menschen verletzt, aber trotzdem, Jesus ist für diese Gemeinde gestorben. Und es kann sein, dass du heute Morgen hier bist und einen ganz neuen Entschluss fassen musst. Ich will die Gemeinde, die Gott liebt, ich will sie auch lieben. Ich will diese Gemeinde so sehen, wie Gott sie sieht. Und Gott sieht sie so, dass sein Sohn sein kostbares Leben, sein kostbares Blut gegeben hat, damit diese Gemeinde existiert. Und das bedeutet, dass du vielleicht umkehren musst. Dass du innerlich umkehren heißt ja, oder Buße tun heißt, dass du umkehrst von deinen Gedanken, die vielleicht durch Verletzungen nicht mehr positiv sind, sondern eher kritisch, negativ. Vielleicht hast du dir schon so eine Haltung angewöhnt und siehst nur noch das, was nicht gut funktioniert, was dir nicht gefällt, und hast für das Schöne, für das, wo Aufbrüche sind, wo Begegnungen mit Gott sind, wo Gott wirkt, wo Menschen verändert werden oder geheilt werden, und dafür hast du gar nicht mehr so den richtigen Blick. Dann kannst du heute Morgen umkehren und sagen, Vater, ich möchte wieder ganz neu so diesen Blick bekommen, so wie du den Blick hast für deine Gemeinde. Und es kann auch sein, dass du heute Morgen hier bist und du hast dich schon auch so verabschiedet und bist nur Zuschauer geworden, weil du irgendwann mal verletzt worden bist und du schaust nur noch zu, du willst nicht mehr mitarbeiten, du willst dein Geld nicht in diese Gemeinde geben oder überhaupt in eine Gemeinde, du willst eigentlich nur noch nehmen, so was dir gefällt, aber alles andere beiseite lassen. Komm wieder ganz neu und setz dich ein. Sieh einfach so, dass Gott dich ruft in diese Gemeinde. Du bist ein Teil von ihr und du sollst diese Gemeinde mit unterstützen und sie soll durch dich gestärkt werden. Und wie gesagt, der letzte Punkt ist ja der, dass wir einander brauchen, gerade weil die Zeit nicht leichter ist. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und für dich ist die Zeit gerade sehr schwer und sehr, vielleicht auch so einsam, oder du machst eine trockene Zeit durch, komm doch nach vorne, lass für dich beten. Gott ist heute Morgen hier. Und wie gesagt, die Frage ist, was hat Gott dir gesagt und was machst du jetzt damit? Du kannst damit so nach Hause gehen und so bleiben, du kannst aber auch heute Morgen einen richtigen Entschluss fassen. Gott, ich will dieses oder jenes beantworten, ich will das tun. Und wir möchten auch gerne für die beten, die einen Entschluss fassen, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und die Bibel sagt, dass er vor unserer Herzenstür steht und anklopft. Und das ist so ein Bild, Gott könnte auch die Tür eintreten zu deinem Herzen, aber er möchte dich gewinnen durch seine Liebe. Er liebt dich so sehr und er möchte, dass du diese Liebe erlebst und erfährst. Und wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest Ja sagen zu Jesus, komm nach vorne und wir beten für dich und wir sagen dir, wie das weitergeht und wie das so funktioniert mit dem Christwerden, mit den ersten Schritten. Und dafür ist diese Gemeinde da, Menschen zu zeigen, wie man mit Jesus lebt. Ja, Vater, wir wollen dir wirklich Danke sagen für all deine Liebe und deine Güte und deine Gnade, dass du dir das so ausgedacht hast, Herr, dass Gemeinde dir so wichtig ist. Und Herr, wir wollen auch Gemeinde so mit deinen Augen sehen, Herr. Wir wollen sehen, wie wertvoll sie ist, Herr, wie wichtig sie ist, wie kostbar sie ist und dass sie mehr ist als nur ein Verein, mehr ist als eine Zusammenkunft von Menschen, die sich vielleicht einmal oder zweimal die Woche treffen. Sie ist so weitaus mehr, dass wir es kaum beschreiben können, Herr. Aber dass wir es einfach erleben, du liebst Gemeinde und du liebst uns, Herr. Und dafür wollen wir dir wirklich alle Ehre geben. Amen.